mache heute weiter mit meiner Serie über die Bergpredigt. Das ist der zweite Teil. Und ich lese die Verse 14 bis 16 im 5. Kapitel von Matthäus Evangelium. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Der Herr sagt diese Worte natürlich mit Blick auf die Zeit nach ihm, denn solange er hier war, war natürlich er das Licht dieser Welt. Er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in Kapitel 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Kaum ist er aber weg, und das hat nicht lange gedauert, wird es an seiner Gemeinde liegen, in dieser finsteren Welt Orientierung zu geben. Denn finster ist diese Welt ganz sicher. Deshalb sagt Paulus im Philipperbrief, ihr sollt tadellos sein und lauter unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also wenn schon das große Licht nicht mehr da ist, dann scheint halt das Kleine. Solange bis das große Licht wieder aufgeht, Hauptsache, es ist überhaupt ein Licht da, das leuchtet. Denn wenn kein Licht da ist, dann weiß der Mensch nicht, wohin er geht, sagt Jesus auch einmal im Johannesevangelium. Überhaupt fällt es auf, wenn wir schon die Schöpfungsgeschichte lesen, dass Gott diesen ganzen Planeten Erde in sich, und zwar bewusst, total finster geschaffen hat. Von Anfang an. Also ohne Eigenlicht, total abhängig von Licht, das von außen kommt, und zwar von oben. Das kann man nachlesen. 1. Mose 1, Vers 14. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten, und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Also das Licht an sich war damals schon geschaffen und auch die Einteilung in Tag und Nacht hat Gott schon vollzogen in den Versen 3 bis 5. Aber so richtig, so ganz konkret auf die Erde zugeschnitten, wird es erst jetzt mit diesen zwei Scheinwerfern, die da oben die Aufgabe haben, eben unseren Weg auszuleuchten. Das kleinere Licht, sehen wir, soll den Tag beherrschen, das größere Licht soll den Tag beherrschen und das kleinere Licht die Nacht, beziehungsweise umgekehrt, wenn das große Licht scheint, ist es Tag und wenn das kleinere Licht scheint, dann ist halt weniger hell. Und sonst sehen wir, sind da auch noch die Sterne. Aber die Sterne haben von Gott her nicht die Aufgabe, die Erde mit ihrem Licht zu beherrschen. Sie haben einen anderen Auftrag. Der Verdacht ist jetzt naheliegend, wenn wir die Bibel kennen ein bisschen, dass Gott in diese natürliche Lichtbeleuchtungsordnung, sagen wir mal, hinein von Anfang an zusätzlich eine geistliche Botschaft gelegt hat, die weit darüber hinausgeht. Nämlich einen Hinweis auf das wahre geistliche Licht, das zum ewigen Leben führt. Die Bibel ist ja voller Beispiele, wie Gott Freude daran hat, an einem einfachen, für uns sichtbaren, prophetisch etwas Komplexes, Unsichtbares zu illustrieren. Zum Beispiel, das Naheliegendste natürlich gleich drauf, ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Das Bild, sagt Paulus, ist auf das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde. Also nehmen wir mal an, dass es so wäre, dass diese drei natürlichen Lichtquellen von 1. Mose 1, die wir da sehen, effektiv für drei geistliche Lichter stehen in der Bibel. Und natürlich ist das so, das sage ich jetzt mal so. Wer stünde dann für was? Das größere Licht, für was steht das? Das große Licht, das scheinen soll bei dort. Für was steht das? Für welche Person? Für Jesus natürlich, Jesus Christus. Und das kleinere Licht, das leuchten soll, wenn es Nacht ist? Die Gemeinde, ja, wir. Und die Sterne, für was stehen die Sterne? Prophetisch, bitte. Ja, ja, dann sage ich, Sandra, waren Fragen für die Kinder, denke ich. Sandra, das dritte ist eine Frage für Erwachsene. Ich lese einfach einen Vers vor aus der Offenbarung. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Offenbarung 1, Vers 16. Und Vers 20 ist die Erklärung, die sieben Sterne sind Engel. Also das sind die Engel. Wenn die Bibel prophetisch von Sternen spricht, dann sind immer Engel damit gemeint. Also die Sterne verfügen, das ist jetzt wichtig, im Gegensatz zum Mond, der Mond ist ein finsterer Geselle. Also, deshalb spricht man auch von der dunklen Seite des Mondes, the dark side of the moon. Wenn der Mond die Seite, wo es nicht von der Sonne umgestrahlt wird, ist total finster. Das schaut aus wie, boah, so ganz, wie ein voller Krater und halt ohne eigenes Licht. Aber die Sterne verfügen über eigenes Licht, und zwar sehr intensives Licht sogar. Aber Gott will trotzdem nicht, dass sie diese Erde mit ihrem Licht beherrschen. Deshalb hat er sie ganz weit außerhalb von unserem Sonnensystem umgesiedelt. Dort, wo sie sind, dort sollen sie flimmern. Jetzt ist aber was passiert in der Sternenwelt, und zwar natürlich nicht unter die natürlichen Sterne, die hat Gott schon unter Kontrolle, sondern in der geistlichen Sternenwelt, in der Engelwelt, was nicht gut war, eine große Katastrophe. Und zwar einem Engel, einem ganz besonderen Engel von vollkommener Weisheit und Schönheit, dem ist seine Größe und Macht, die er von Gott erhalten hat, so zu Kopf gestiegen, dass er, so wie es Judas beschreibt, wie er es ausdrückt, dass er seinen ihm anvertrauten Herrschaftsbereich nicht bewahrte und seine ihm zugewiesene Behausung verließ. Der Prophet Jesaja beschreibt den Vorfall so: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Da klingt schon an, dass sein Fall später auch eben zum Fall der Menschheit geworden ist. Oder beim Prophet Hesekiel, da kann man sich leicht merken, die Bibelstellen, weil bei Jesaja ist, jetzt muss ich schon sagen, dass ich nicht untereinander verwechsel, Roman ist 28, Vers 14 und Roman ist 14, Vers 28. Das ist ein bisschen leicht zu merken. Die zwei Bibelstellen von den Propheten, die diesen Fall eben beschreiben. Hesekiel schreibt: Du warst ein glänzender, schirmender Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Also aus diesem vollkommenen schirmenden Cherub wurde auf einen Schlag ein großer feuerroter Drache, wie er in Offenbarung 12 beschrieben wird. Und sein Schwanz hat sogar den dritten Teil der Sterne, heißt dort, mit sich gezogen. Also ein Drittel der Engelwelt ließ sich von ihm blenden und mitreißen. Und der Mensch. Und auf der Erde ging somit geistlich gesehen das Licht aus. Denn das Licht ist dieser große Blöffer, dieser selbsternannte Lichtbringer, man nennt ihn auch Luzifer, Lichtbringer, versprochen hat, es erwies sich als ein großer Bluff. Die Sonne hat sich zurückgezogen. Der Mensch hat gewählt, allerdings nicht für immer. Schon gleich nach dem Sündenfall die bekannte Prophezeiung, was Gott tun wird, vom Samen der Frau, der Schlange der Kopf zertreten wird. Aber momentan hat Gott die Menschheit dem überlassen, von dem sie sich hat überwältigen lassen. Und das Resultat kennen wir, brauchen wir lesen, 1. Mose 4 bis 1. Mose 11, die erste Hälfte. Da haben wir ein Bild von dem, zu was das geführt hat. Abraham ist dann die Person, mit der Gott aufs Neue beginnt, Vorbereitungen zu treffen, damit eines Tages die Sonne aufgehen wieder kann. So, das lesen wir ganz am Anfang vom Neuen Testament, im ersten Kapitel von Matthäus, Vers 1, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und da gibt das ganze Register von Menschen, die was, sehen wir, wie Gott einen langen Atem hat, bis zu Jesus Christus, wo dann wirklich die Sonne wieder aufgeht. Das sehen wir in Lukas ganz klar, Lukas 1, Vers 78, wo der Zacharias, wie er dem Vorläufer von Jesus, den Johannes, den Täufer, in die Arme haltet, seinen Sohn, der ihm geboren ist, spricht er von der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe, also die Sonne, besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Das war ein bisschen eine ausführliche Einleitung, aber wir verlassen jetzt dieses große Bild von Sonne, Mond und Sterne, was sehr interessant ist und was wir kleine Ahnung haben sollten, und wenden uns diesen beiden kleineren Bildern eben zu, die der Herr Jesus uns da gibt in Matthäus 5. Wenn wir es vielleicht wieder einblenden, nämlich das Bild von der Stadt, die nicht verborgen sein kann, und von der Lampe, die auf ein Lampengestell gehört. Also, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein, sagt Jesus. So lautet das erste Bild. Und der Hintergedanke ist der, dass man auch nicht nur von fern da die sieht, sondern dass man auch näher zu dieser Stadt kommen will. Das ist das Ziel. Und die Stadt, die Jesus hier vor Augen hat, an die er denkt, ist natürlich Jerusalem. Was könnte es sonst sein? Die Bedeutung Jerusalems lässt sich nicht aus seiner geografischen Lage ableiten, wie meistens sonst bei anderen größeren, wichtigen Städten, die sind einfach verkehrstechnisch zum Beispiel gut gelegen, sondern sie hat ihren Grund einzig und allein darin, dass Gott diese Stadt erwählt hat. So spricht Gott zu Salomo bei der Einweihung des Tempels. 1. Könige 9. Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt um meinen Namen dort niederzulegen für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort alle Zeit gegenwärtig sein. Jerusalem war natürlich in erster Linie die Hauptstadt Israels und der Tempel in erster Linie für die Juden da. Aber die Sehnsucht, dass doch auch alle anderen Menschen auch von auswärts mit dem wahren Gott in Kontakt kommen wollten, war doch auch stets präsent in einem jeden Herzen, das Gott wirklich gekannt hat, ist immer jeder Mensch, der kennt, der Gott kennt, der will das andere ihn auch kennenlernen. Das sehen wir auch schon im Gebet des Salomo, ein Kapitel zuvor in 1. Könige 8, Vers 41, lese ich vor, betet Salomo. Und höre auch auf den Ausländer, der nicht von deinem Volk Israel ist, aber um deines Namens willen aus fernem Land kommt. Denn sie werden von deinem großen Namen hören und von deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm. Wenn er nun kommt, der Ausländer, und betet zu diesem Haus hin, dann hör du es im Himmel, der Stätte, wo du thronst, und handle nach allem, worum der Ausländer zu dir ruft, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel und damit sie erkennen, dass dein Name ausgerufen ist über dieses Haus, das ich gebaut habe. Die erste, die dann gekommen ist, zumindest was die Bibel spricht, ist die Königin von Saba, 1. Könige 10. Bei ihr allerdings, wenn man dieses Kapitel liest, hat man mehr den Eindruck, dass sie mehr vom König Israels umgezogen gewesen ist, als vom Gott Israels. Man sagt auch, wie sie dann wieder nach Hause gezogen ist, zurück nach Saba, hat es damals geheißen, dass sie schwanger war. Und zwar vom Salomo. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, die lässt sich sehr gut geschichtlich nachvollziehen. Das Könighaus von Äthiopien. Die Eltern haben vielleicht den Namen Kaiser Haile Selassie gehört, der bis zum Jahr 1974 geherrscht hat, bevor er dann eben umgebracht wurde, hat sich berufen, und es geht Jahrhunderte zurück, kann man das auch gut nachvollziehen, eben eine Geschlechterlinie, die zurückgeht auf die Königin von Saba und eben, sagt man, dieser Salomo. Soweit zur Königin von Saba. Ich lese jetzt vor, wie die sich äußert. 1. Könige 10. Und die Königin von Saba kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo beantwortete ihr alle ihre Fragen. Nichts war vor dem König verborgen, das er nicht hätte beantworten können. Sie geriet vor Staunen außer sich und sagte zum König: Das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Doch siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Knechte, die ständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott. Also diese Frau war vielleicht ein bisschen viel auf den nach außen hin prächtigen Salomo fixiert, sicher mehr als auf Gott selber, wenn wir das so lesen. Obwohl Salomo bei genauerem Hinschauen ein Mensch war mit Schwächen, wie jeder andere auch. Das sehen wir dann im nächsten Kapitel, Kapitel 11. Ein großer Teil seiner Pracht hat einfach darauf beruht, dass andere für ihn geschuftet haben. Und die Verbitterung darüber sehen wir dann ja im nächsten Kapitel 12, nach seinem Tod, wo dann sogar das Reich auseinanderbricht. Aber davon einmal abgesehen, dass es um Geld geht und nicht um einen Menschen, der gut reden kann oder so. Die Leute dürfen durchaus an uns was sehen. Die Bibel sagt nämlich, dass wir in Christus sind, der uns von Gott geworden ist zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung. All diese Dinge dürfen bei uns durchaus unzutreffend sein. Weisheit, praktische Gerechtigkeit, nicht nur den Mantel, den der Herr uns überwirft. Heiligkeit, ein erlöstes Wesen, inklusive der Vollmacht, auch anderen Menschen zu einem erlösten Leben eben zu helfen, zu binden und zu lösen, sagt Jesus mal, gebracht den Ausdruck. Diese Vollmacht, all das darf bei uns unzutreffen sein. Der Herr will das sogar. Natürlich will er, dass zum Ausdruck kommt, auch dass die Kraft von ihm kommt. Wir müssen das nicht jetzt mal sagen, aber ich denke, das ist auch wichtig. Soweit dieser Aspekt von Jerusalem, die anziehende Stadt. Einen weiteren schönen Schnappschuss auf diese schöne Stadt oben auf dem Berg haben wir im Psalm 122. Das vielleicht einblenden können, ja. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs, ein Mahnzeichen für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen. Wir sehen da Jerusalem, die fest in sich geschlossene Stadt. Das war ihre große Stärke. Und so soll es auch bei uns sein, sagt Jesus. Er sagt, damit sie alle eins seien, wie der Vater in mir und ich in dir. Also vollkommen eins. Die Einheit zwischen Jesus und dem Vater ist vollkommen. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir können nicht anders was zu sagen, bei aller Zerstrittenheit, dass die Einheit der Christen ein Mahnzeichen ist für die Welt. Allerdings meint Jesus da nichts äußerlich, eine Koalition um der Koalition willen, damit man ein bisschen größer erscheint, vielleicht ein bisschen mehr Gewicht hat in der Gesellschaft. Um das geht es nicht und auch nicht auf Kosten der Wahrheit. Der Herr sagt, dass sie in uns eins seien. Davon aber mal abgesehen, es gibt auf dieser Welt nichts attraktiveres, anziehenderes, als was ein geschlossenes Volk mit Gott in der Mitte. Ich denke, ein bisschen haben wir heute schon mitgekriegt und ich denke, das ist ein großes Geheimnis, das wir vielleicht oft zu wenig erkennen, weil wir einfach zu lange schon da sind. Wir können jetzt die Betrachtung von Jerusalem, um Jerusalem geht es, nicht abschließen, ohne zumindest ein paar Worte zu sagen zum neuen Jerusalem, von dem die Bibel auch spricht. Das Neue Testament lässt ja keinen Zweifel drohen, dass das Ziel der menschlichen Pilgerreise ab Jesu, also mittlerweile seit 2000 Jahren, nicht mehr dieser Tempelberg in Jerusalem sein kann. Und um das ganz deutlich zu machen, hat Gott übrigens später zugelassen, dass dort heute zwei muslimische Heiligtümer stehen. Der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Die zwei werden übrigens ab und zu verwechselt. Ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem, lautet die neue Musik. Hebräer 12, Vers 22. Worin besteht jetzt der Unterschied, der Fortschritt, was ist die große Neuigkeit? Das ist natürlich ein umfangreiches Thema, das himmlische Jerusalem, wo auch nicht so einfach darüber zu reden ist. Aber einen Gedanken möchte ich schon herausgreifen und euch mitgeben. Herausragendes Kennzeichen des irdischen Jerusalems war ja, wie wir gehört haben, dass Gott seinen Namen dort niedergelegt hat. herausragendes Merkmal des himmlischen Jerusalem hingegen ist die Tatsache, dass unsere Namen im Himmel deponiert seien. Fürchtet euch nicht, oder freut euch nicht, sagt Jesus mal, wenn euch die Dämonen unterteilen. Freut euch aber, dass eure Namen ungeschrieben sind im Himmel. Das ist das Neue. Das haben die Alten nicht gewusst. Sie haben sich dann auch ausgestreckt, aber sie haben es nicht gewusst. Und dorthin sind wir unterwegs. Dort ist unsere Heimat. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Fortschritt erkennen. Dort ist auch unser Bürgerrecht, sagt Paulus. Hier unten stehen wir unter Fremdenrecht. Eigentlich. Wenn wir uns auch ganz gut eingerichtet haben, aber eigentlich sind wir Fremde da. Und das Streben nach dieser großen Stadt da oben, das soll uns prägen. Und das ist auch unvereinbar damit, dass wir uns da jetzt zu große Zwischenziele setzen auf dieser Erde da. Das sagt die Schrift auch. Das sagt Paulus im 1. Timotheus 6, Vers 8. Die Gottseligkeit mit genügsam, aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also nochmal, dass diese Stadt existiert da oben und dass ein Buch ist, das dort aufliegt. Die Bibel nennt es das Buch des Lebens. Und dass da eine Zeile frei ist für jeden Namen, für jeden Menschen, der geboren wird. Ob sein Name schon drinsteht oder ob die Zeile noch frei ist, ist eine andere Frage. Dass es das Buch gibt und diese Stadt da oben, das soll unser Leben ein Zeugnis sein. Ein ganz praktisches Zeugnis, in dem wir auch die Dinge dieser Welt ihnen ihre Bedeutung geben und es dabei verwenden lassen. Das zweite Bild ist das von der Lampe, die auf dem Lampengestell gehört. Ich lese die beiden Verse nochmal vor, Vers 15 und 16. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Wenn wir uns jetzt anmaßen, denen, die im Hause sind, wird es hier genannt, also die Menschen in unserem Einflussbereich, zeigen zu wollen, wo es lang geht, dann sollen wir wissen, dass wir uns auf einen Präsentierteller begeben. Wir werden von nun an beobachtet. Und so soll es sein, doch sollen wir uns nicht drucken, sagt der Herr. Es geht also um unsere Werke in diesem Bild, um unsere guten Werke, heißt es im Titus. Unser Heiland Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Ja, jetzt, wenn man die ganze Bergpredigt liest, was ich vorher gemacht habe, ist mit der Zurschaustellung von unseren guten Werken ist so eine Sache. Der Herr sagt ja selber in Kapitel 6, Vers 1, wir brauchen also nur einmal umzublättern, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Also wie passt das zusammen? Draußen in der Welt ist der Fall klar. Da heißt, tu Gutes und sprich darüber. Vielleicht gelingt es dir ja, andere damit anzustecken, es dir gleich zu machen. Wie kriegen wir das jetzt auf die Reihe? Also unsere Linke, ist ein anderes Wort von Jesus, soll nicht wissen, was die Rechte Gutes tut. Die Menschen aber sollen trotzdem unsere guten Werke sehen. Ich denke, das Leben eines Christenmenschen, jedenfalls so, wie es der Herr sich vorstellt, produziert fortwährend, fleißig gute Werke. Es kann nicht anders. Ohne dass wir jetzt großen Wert legen auf Publicity, da ist einfach eine Evidenz, denke ich, die früher oder später für sich spricht. Watchman Nee hat ein bekanntes Buch geschrieben, das heißt das normale Christenleben. Also nicht das außergewöhnliche Christenleben, sondern das ganz normale Christenleben. Wenn du ganz normal als Christ lebst, also nichts Außergewöhnliches tust, nur was die Bibel sagt, dann spricht das in der Welt, in der wir leben, ganz stark für sich, denke ich. Wenn du nur ein bisschen davon umsetzt, brauchen wir uns keine Gedanken machen wegen der Publicity. Sicher manches werden wir Gutes tun, und das tut übel und kein Mensch weiß davon. Trotzdem denke ich, dass jeder unterm Strich mitkriegen soll, dass wir einen Gang mehr haben. Um das mal so zu sagen, das kommt von einer Zeit her, weil die Auto nur 4 Gänge gehabt haben und der fünfte war schon 4 plus E, gell Erich? Ein Gang mehr. Denke schon, dass man das von uns erkennen soll, Fortschritte sehen soll in unserem Leben. Das ist zum Beispiel einen Vers, 5 Vers 40, sagt Jesus, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Also dann können wir das praktizieren, und zwar so, wie es Jesus gemeint hat, gell? Wir müssen nicht zu schwärmen werden, aber so wie Jesus gemeint hat es. Wenn wir das nächste Mal vielleicht dazu kommen, denke ich, das ist schon ein Zeugnis für die Welt. Und ich denke, das Problem liegt heute nicht darin, dass wir unsere Werke zu wenig zur Schau stellen würden, sondern einfach schlicht und einfach darin, dass wir zu wenige davon haben. Also wir haben kein Marketingdefizit, sondern ein bisschen ein Mangel an echter Substanz. Und ich denke, das fängt bei uns Evangelikale ein bisschen schon bei der Theologie. Auch wenn wir jetzt die Evangelikalen jetzt im großen Raum sehen, natürlich nicht bei uns. Ich denke, es heißt doch oft sehr stark einfach nur, kommt zu Jesus und im Wesentlichen war es das dann jetzt. Also sicher kann noch manches dazukommen und das ist dann mehr so ein Optional. Ja, also wir schieben doch beim Auto, das kannst du nehmen. Aber wenn du es nicht nimmst, dann ist das auch nicht so schlimm. Die Rechtfertigungslehre, die steht bei uns ganz weit oben. Und für den Rest macht dir der Herr, habe ich auch schon gehört, Vorschläge. Er macht jetzt eine Art Wünsche an dich. Sicher, Heiligung muss sein, das wissen wir auch. Aber was das jetzt konkret bedeutet, das ist doch vage formuliert. Im Gegensatz eben zur Bibel, wo Gebote und Verbote eindeutig formuliert sind. Ist jetzt wichtig, dass der Herr uns diese Möglichkeit nicht offen lässt. Und es ist interessant, dass er gleich anschließend jetzt Worte gebraucht, die man ihm vielleicht damals mit seiner großen Gnade und Menschenfreundlichkeit nicht zugetraut hätte. Deshalb lesen wir jetzt noch die Verse 17 bis 20. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst, und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich, der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also wir sehen, Jesus setzt die Latte der Gebote nicht herab, sondern sogar hinauf. Und darüber möchte ich das nächste Mal sprechen. Wir Christen haben, wir wiedergeborenen Christen, haben eine Kraft in uns, die haben die Menschen vor Pfingsten nicht gehabt. Wir haben aber auch den Auftrag, unter der Gnade, unter der wir stehen dürfen, in großer Freiheit und Gelassenheit und Freude ein Leben zu führen, das weit darüber hinausgeht.